Es ist Montag, der 29. Januar.
Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Markus Feldenkirchen.
Einen wunderschönen guten Morgen, herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, dem Nachrichtenmüsli am Montag. Und auch zu Beginn dieser Woche gibt es wieder eine Menge an Themen, die nur darauf warten, von uns hier besprochen und seziert zu werden. Und dafür ist an diesem Morgen am Start eine absolute Fach- und Stammkraft dieses Podcasts. Ich sage guten Morgen, Friedrich Oetker.
Guten Morgen, lieber Markus.
Es sei an dieser Stelle nicht unerwähnt, dass seit Donnerstag ein von dir mitproduzierter Film, ein Thriller im Kino läuft, Home Sweet Home. Ist es jedes Mal so ein bisschen stolz, wenn so ein Baby dann tatsächlich auf der Leinwand ist?
Vor allen Dingen ist es furchtbare Aufregung. Also am Donnerstagabend, wenn ihr die Kinostarts beginnen, dann habe ich mein Handy in der Hand und gehe die großen Kinogruppen durch und gucke, wie die Belegung der Säle ist.
Oh Gott.
Und wenn das Matheser in München oder das Cineplex oder und so weiter ausgebucht ist und eine Auslastung über 80% hat, dann wird's eine gute Woche und dann kann man sich betrinken, wenn es gut läuft, wenn es schlecht läuft auch.
Im Moment klingst du ganz nüchtern, das freut mich. Du warst ja früher, als der Micky diesen Podcast hier gemacht hat, auch häufig zu Gast. Ich habe es schon erwähnt, ich habe das immer furchtbar gern gehört, also wegen des Gastes. Und ihr beiden, ihr wart sogar mal richtig befreundet, ne?
Ja, das ist natürlich, er ist jetzt schon lange weg. Er ist jetzt schon auf einem anderen Kontinent. Ich wünsche ihm auch weiterhin alles Gute.
Natürlich.
Aber ich finde, du machst das ganz fabelhaft, Markus.
Oh, das ist lieb. Ja, schön, dass du mit der Zeit gehst und auch die Seiten, mein Gast bist. Blicken wir zurück und nach vorn. Seit heute Nacht um 2 Uhr fahren die Bahnen wieder, weil Klaus Weselski und die Bahn beschlossen haben, sich vorerst wieder im selben Raum anzugiften und nicht nur über die Medien, also Wiederaufnahme der Verhandlungen heißt das offiziell. Und dann stehen wir jetzt quasi unmittelbar vor Karneval, also der närrischen Zeit oder wie es in der Ampelkoalition heißt, ganz normaler Regierungsalltag. Am Donnerstag geht's los im Rheinland. Friedrich, feierst du auch gern Karneval?
Ich liebe es. Ich bin hier ja inzwischen in München gelandet, wo das nicht angenommen wird. Ich habe hier mal versucht, eine Faschingsparty zu organisieren. Da haben sich dann wirklich 13 Hansel versammelt, in den furchtbarsten Kostümen, die es überhaupt gibt. Und also im Frühkölsch zu stehen oder im Sassafras in Düsseldorf oder sowas, sind die besten Erinnerungen meines Lebens. Und bei uns ist es wirklich, geht es so weit, dass zu Hause, mein Vater ist immer die Treppe runtergekommen, wenn er zur Arbeit gegangen ist und hat immer so an Viva Fastelovens, also an Weiberfastnacht, immer vergessen, eine gute Krawatte auszuziehen und eine schlechte anzuziehen. Und ich sehe,
die dann abgeschnitten wird.
Und die wurde dann einfach eiskalt von unserer Haushälterin jedes Mal abgeschnitten. Und ihm fiel es immer so in der Mitte der Treppe ein. Und sah ich immer dieses Schockstarren meines Vaters und den Blick auf die Krawatte. Aber sie wurde dann geteilt.
Ja, ich wünsche dir und uns Karnevalisten jetzt schon mal tolle Tage. Und an Karneval haben sich auch schon andere versucht.
Blattgold.
Baerbock und Lindner. Alaaf statt Olaf. Ampelminister feiern Karneval, so dichtet es die Bild. Bei der Karnevalsverleihung des Ordens wider den tierischen Ernst in Aachen amüsierten sich Außenministerin Annalena Baerbock und Finanzminister Lindner demonstrativ gut gelaunt gemeinsam. Ist ja selten der Fall. Lindner war bereits 2014 vom Aachener Karnevalsverein zum Ritter geschlagen worden. Als Vorjahrespreisträgerin hielt Baerbock nun eine Laudatio auf ihren Nachfolger, Schleswig-Holsteins Regierungschef Daniel Günther. Dabei konnte sie sich einen Kommentar zur Kanzlerfrage in Günthers Partei sowie deren Schwesterpartei CSU nicht verkneifen. Sie denke schon an, Zitat, die traurigen Augen der vielen Menschen in unserem Land, die im nächsten Jahr bei der K-Frage der Union einen Günther erwarten und einen Söder bekommen. Aha. Auch Daniel Günther selbst schoss in karnevalistischer Tradition gegen die eigene Partei und seinen Parteichef. Friedrich Merz hat den Orden lange vor mir bekommen. Soweit ich gehört habe, hat er dafür ausnahmsweise auch keine 3 Anläufe gebraucht. Aha. Ja, 3-mal versucht, CDU-Chef zu werden. Also, der Reihe nach. Daniel Günther, der diesjährige Preisträger. Meine These ist ja, mit Günther hätte die CDU eine irre gute Chance bei der nächsten Bundestagswahl, weil im Umgang mit rechts er konsequent ist, kein flackerndes Licht. Er ist der erfolgreichste Vertreter eines modernen, moderaten und irgendwie auch freundlichen Konservatismus. Wie siehst du das?
Ich glaube, so wie es sich im Moment entwickelt, hätten sie sogar eine Chance mit Rainer Haseloff. Also die, es läuft
Schöne
gerade
Grüße nach Sachsen-Anhalt.
Es läuft gerade alles auf die CDU zu. Das kann man, glaube ich, so sagen.
Und sie müssen gar nichts machen dabei. Das ist ja das Tolle, ne?
Im Moment müssen sie eigentlich nur, der Boxer schlägt gerade ins Leere und man muss nur auf genug Abstand bleiben. Sie wagen ja auch keine großen Thesen mehr. Also jede zweite Überschrift im Land zeugt davon, wie lange die Ampel noch durchhält. Es ist so das Feeling von 2005 nach der verlorenen NRW-Landtagswahl. Also ich würde sagen, Merz ist gerade in einer wahnsinnig guten Position. Ich finde es lustig bei Daniel Günther. Ich glaube, er hat diesen Orden bekommen, weil er von der Bühne aus Laila gesungen hat. Ich glaube, das waren die Nachwirkungen.
Das reicht schon?
Ich glaube schon. So für den frohsinnigen Rheinländer, das ist lustig. Ich habe nochmal geguckt bei dem Orden, wieder den tierischen Ernstes. Die haben ja auch ein paar sehr eigentümliche Preisträger gehabt. Sie hatten mal eine Flaute. 2008 war es, glaube ich, Gloria von Tono Taxis. Das würden sie nach den Äußerungen jetzt wahrscheinlich nicht mehr machen. Und 2007 war mal total umstritten. Da war es Joachim Hunold. Und da stand der Verdacht der Schleichwerbung im Raum.
War das der Chef von dieser untergegangenen
so ist das.
Airline?
Air so Berlin? Ist das. Ja, genau.
Okay.
Und pass auf, Quizfrage an dich, Markus.
Ja.
Es gab bisher erst einen Aachener, also einen Öscher, wie wir sagen, der ausgezeichnet wurde.
Das weiß ich natürlich. Armin Laschet.
Ja.
So, das Lustige war, also das Kreuzfahrtschiff von Wolfgang Kubicki hat offenbar auch in Aachen kurz Stopp gemacht, weil er war da und er hat seine Witze diesmal, also nicht auf einer Kreuzfahrt, auch nicht im Bundestag gerissen, sondern dort, wo es auch so sein sollte. Und er lästerte unterdessen über die Ampel, über die MS Berlin mit ihrem Kapitän Olaf, ihrem ersten Offizier Robert und der Eventmanagerin Annalena und dem Finanzoffizier Christian. Also ich bin's durchgegangen. Ein Witz ist eigentlich nur bei der Eventmanagerin.
Ja, und fällt dir was auf bei der Eventmanagerin? Alles andere sind Offiziere. Das gesteht dir eher nicht ganz zu.
Ja, ja, das finde ich schon interessant.
Ja.
Ja. Und dann sagte er noch, die Hoffnung steige, Zitat, dass die MS Berlin entweder auf Grund läuft oder doch noch einen Hafen findet, in dem man das Schiff verlassen kann. Also er trötet quasi vom Schiff selber auch quasi den eigenen Untergang entgegen. Wie ist deine Sicht darauf, Friedrich? Ist die Ampel tatsächlich kurz vor dem Ende oder glaubst du auch, die werden schon durchhalten, weil der Posten am Ende wichtiger ist? Oder weil man vielleicht sich doch noch zusammenrauft?
Ich glaube, sie müssen ein gemeinsames Projekt entdecken, was über Cannabis hinausgeht. Das Problem ist, dass die Schnittmenge dieser drei Parteien natürlich vor allen Dingen in der Gesellschaftspolitik liegt, in Unterfangen wie Ehe für alle etc. Aber sowas hat ja Frau Merkel in der stark in die Mitte, Linksmitte gerückten CDU noch vor ihrem Abtritt ja noch selbst abgeräumt, solche Themen, und war so mittig in der Zeit. Ansonsten, ich sehe nicht die großen Projekte, die diese drei zusammenbringen. Ich glaube, sie müssen es jetzt gut zu Ende bringen. Und ich hoffe einfach, dass es nicht zu einer weiteren Zersplitterung der Parteienlandschaft in Deutschland führt.
Ja, also stimmungsvolle Politik-Events gab es nicht nur in Aachen, sondern auch auf den Europaparteitagen der FDP. Herzlichen Glückwunsch zur Nominierung, Frau Strack-Zimmermann. Und bei der SPD, wo Katharina Barley mal wieder als Spitzenkandidatin in die Europawahlen im Juni geschickt wird. Und bei diesem SPD-Parteitag, da wurde also auch Bundeskanzler Scholz mit sehr heiserer Stimme auf die Bühne gestellt. Und in den Spots der SPD zur Europawahl, die wurden dort präsentiert. Da hieß es also, die SPD sei Kanzlerpartei. Also es wird quasi Olaf Scholz mit in die Verantwortung auch für diesen Europawahlkampf genommen. Das ist natürlich auch ein bisschen risikoreich. Und wie ich Berichten entnommen habe, wurden Teilnehmer dieses Parteitags der SPD auch oft nach Boris Pistorius gefragt, dessen Name immer wieder jetzt genannt wird als Gerücht, als eventueller Olaf Scholz Nachfolger im Kanzleramt. Und da zitiert dann die Bild einen hochrangigen Genossen, der genervt auf solche Fragen reagiert habe. Der Boris müsse aufpassen, die Spekulationen scheinen ihm ein bisschen sehr zu gefallen. Jetzt frage ich dich, Friedrich, wie gefallen dir diese Spekulationen und tatsächlich auch die Aussicht, dass es einen Wechsel Scholz-Pistorius geben könnte?
Ich wäre sehr für den Wechsel, muss ich ehrlich sagen, aus dem einfachen Grund, dass Herr Pistorius ein sehr guter Kommunikator ist. Zum einen mag ich, wie er sein Ressort angenommen hat, dass er sich vor die Truppe stellt, dass es mal wieder ein Verteidigungsminister ist, der auch seine Truppe verteidigt und der dieses Amt nicht irgendwie als eine Art Schandmal sieht, sondern dass er mit Stolz das vertritt. Das mag vielleicht auch damit zu tun haben, dass er selbst in einem Gepard-Bataillon gedient hat und mit der Materie vertraut ist und dass er Innenminister war. Ich habe dann großen Verdacht, dass er zu den integren Politikern gehört. Und vor allen Dingen ist er ein ungleich besserer Kommunikator als Olaf Scholz. Mhm. Wir sind in der Multikrise, in den Multikrisen, und da bedarf es Kommunikation. Aber es ist natürlich eine unangenehme Situation für Olaf Scholz, so jemanden jetzt bei sich im Haus zu haben.
Die Zukunft ist weiblich.
Wir kommen zu einem weiteren politischen Event, wieder den tierischen Ernst. BSW-Parteitag. Wer wählt Wagenknecht? Das fragt die Süddeutsche Zeitung. Die Partei ist gegründet, der erste Parteitag gelaufen und in Umfragen schneidet das BSW, Bündnis Sarah Wagenknecht, teils so stark ab wie die SPD. Doch wie aussagekräftig sind diese Werte? Das BSW rangiert da bundesweit mal bei 3, mal bei 4, mal bei 7, auch mal bei 14%. Man weiß es im Moment noch nicht so genau. Doch mal abgesehen von Umfragen, auf wen zielt die Partei eigentlich ab? Die Süddeutsche zitiert den Politikwissenschaftler Eiko Wagner von der FU Berlin. Der sieht in der BSW das Profil einer linksautoritären Partei. Heißt, in sozial- und wirtschaftspolitischen Fragen plädiert man mehr für staatliche Einmischung in den Markt und mehr Umverteilung. In gesellschaftspolitischen Angelegenheiten hingegen steht sie für konservative Positionen, etwa eine strenge Migrationspolitik, und Gendern ist sowieso egit. Die Kombination wirtschaftspolitisch links, gesellschaftspolitisch konservativ könne, so Eiko Wagner, vor allem für die AfD zur Bedrohung werden. Mehr als 43% ihrer potenziellen Wählerschaft gelten als linksautoritärer eingestellt als der Rest ihrer Anhänger. Das BSW biete gerade diesen Menschen im Hinblick auf Klimaschutz und Migration ähnliche Inhalte an wie die AfD, aber mit linkem Anstrich. Deutlich kleiner ist laut seiner Studie dagegen der Anteil der potenziellen linken Wähler, die zur Wagenknechts Partei tendieren könnten. Dieser beträgt knapp ein Viertel. Ja, also es wird viel spekuliert. Ist das nur eine Eintagsfliege, diese neue Partei, oder hat sie das Potenzial, sich wirklich fest in der deutschen Parteienlandschaft zu etablieren und damit unsere Parteiendemokratie auch aufzumischen und durcheinander zu wirbeln? Was denkst du, Friedrich?
Was interessant ist, ist, dass sie ein paar der Geburtsfehler, die die AfD hatte und andere Parteien, vermieden hat. Sie hat eine Sache sehr clever gemacht, nämlich die Anzahl der Mitglieder erstmal auf 450 zu beschränken, so dass man nicht zu viele Paradiesvögel und Quertreiber gleich am Anfang mit einverleibt. Was ich auch interessant finde, ist, dass sie gestandene Politiker in den Europawahlkampf schicken. Also dem Ganzen steht ja jetzt nicht ein ehemaliger VWL-Professor vor oder sowas, sondern Politprofi Sarah Wagenknecht, die dann einen Fabio De Masi reaktiviert, oder einen Thomas Geisel, den Düsseldorfer OB. Mhm. Das ist sehr interessant. Ich habe nur leider ein Problem mit der Partei, und das ist, es ist eine Wünsch-dir-was-Partei. So sind zumindest die Forderungen im Moment. Wir sind in einer Zeit, in der Deutschland wehrhafter sein müsste. Es gibt eine massive Bedrohung von Russland ausgehend. Da können wir nicht Blumen in die Gewehrhälse stecken und so tun und diese Gefahr negieren, aus der NATO austreten etc. Also ich sehe das als keine Bereicherung des Parteienspektrums, um es mal ganz deutlich zu sagen. Und was ich sehr interessant finde, dass sie vermutlich auch wirklich dazulernen kann, die Sarah Wagenknecht. Das scheint von langer Hand geplant zu sein. Es gibt da ja wohl jemanden im Hintergrund, der ihr da massiv hilft. Ich will ja aber auch gar nicht absprechen, dass sie selbst politischen Instinkt hat. Was ich interessant finde, ist, dass sie nun doch Co-Vorsitzende geworden ist, neben Frau Mohamed Ali, nachdem ja Stimmen laut geworden sind, ob sie über ein gewisses Phlegma verfüge und deswegen nicht Vorsitzende werden wollte. Also das ist alles etwas professioneller aufgestellt als die AfD. Oh ja. Ich glaube, sie wird bleiben, die Partei.
Du, das konnte man auch am Sonntag sehen. Ich habe mir da weite Teile dieses Gründungsparteitags in Berlin angeschaut. Also da war inhaltlich, gerade von Sarah Wagenknecht selbst, aber auch von den anderen, die reden durften, viel Populismus natürlich dabei, auch ein zumindest leichter Drall ins Verschwörungstheoretische, aber natürlich auch pointierte und zum Teil auch berechtigte Kritik an der Regierung, also pointiert vorgetragen. Für mich allerdings auch noch die Erkenntnis am Ende, er ist wieder da. also Oscar Lafontaine. Also das war erkennbar einer der Lenker im Hintergrund. Auch auf der Bühne ist er zum Teil mit Interventionen dazwischen gegangen. Dann wurde irgendwie ein Grußbotschaft von Justus Franz, dem Dirigenten, eingespielt. Und da hatte die Parteitagsregie vergessen, ihn anzukündigen. Und dann ging Oscar, flitzte dann auf einmal voller Elan nach vorne und sagte, also hier, hat dann auch einen Rüffel erteilt an die Parteitagsregie. Also er wurde leider hier nicht vorgestellt. Deshalb möchte ich mal sagen, das war Justus Franz und vielen Dank und schöne Grüße und so. Und das Ganze, du hast auch darauf hingewiesen, das Ganze wirkt tatsächlich professionell organisiert. Auch der Ablauf dieses Parteitags war es straff, diszipliniert und zumindest beim ersten Großevent dieser Art keinerlei großer Streit.
Es ist inzwischen die vierte Partei von Oscar Lafontaine. SPD, WASG, Die Linke und jetzt BSW. Das also, sind schon das sind italienische Zustände. Da haben
Sie ihn jetzt wirklich falsch verstanden. Er ist natürlich immer in derselben Partei, nur die jeweilige Partei, in der er ist, macht leider immer den Fehler, sich radikal von den Positionen nach rechts oder links zu bewegen, weshalb er quasi, das ist wirklich sein Selbstverständnis, immer dieselben Positionen vertritt.
Gucken mal, wer da spricht.
Erneut hunderte Demos gegen Rechtsextremismus, das berichten fast alle Medien, unter anderem der Tagesspiegel. In Hamburg und Düsseldorf versammelten sich jeweils über 100.000 Menschen, darunter viele Familien mit Kindern und ältere Menschen. Auch in Aachen und Mannheim waren je 20.000 auf der Straße, in Osnabrück 30.000. Doch die eigentlich viel größere Story ist, dass in ganz vielen Kleinstädten große Teile der Bevölkerung demonstriert haben, und zwar in allen Teilen der Republik. Laut dem Netzwerk Kampakt fanden dieses Wochenende dreimal so viel Proteste statt wie in der Vorwoche, besonders viele in Ostdeutschland. Die Süddeutsche weist in einem Kommentar darauf hin, dass gerade diese ländlicheren Proteste diese neue Dimension der Demonstrationen ausmache. Wer nämlich in Freiberg, in Sachsen, Sonneberg oder Spremberg auf die Straße gehe, der riskiere damit zerstochene Autoreifen, Bedrohung und auch rohe Gewalt. Die Demo sei dann nämlich ein Bekenntnis, das Mut erfordere und verdiene unsere Anerkennung. Und ja, Friedrich, es ist ja tatsächlich so, durch Berlin-Mitte zu laufen, durch München-Schwabing oder die Kölner Südstadt, das ist auch gut. Und da seine Plakate gegen die Extremen von rechts hochzuhalten. Aber mutig ist es natürlich, das im ländlichen Raum in Sachsen zu machen.
Ohne Frage. Es ist auch die Art der Demonstration. Ich war ganz beseelt auf der Demonstration in München. Das hat mir gut gefallen. Aber es gibt auch neue Trends, die mir aufgefallen sind. Zum Beispiel dieser Trend zum exotischsten Schild. Was ich gesehen habe, war es, also was ich sehr keck fand, war lieber solidarisch statt solidarisch. Fand ich krass. Ich bin so sauer, ich habe sogar ein Schild gemalt, hatte einer. Und das haben sie in der Heute-Show gezeigt, das fand ich ganz gut. In Köln hat einer das Schild hochgehalten, nie wieder Faschismus, nie wieder zweite Liga. Also okay. Ich habe manchmal das Gefühl, ein paar Leute gehen auch auf die Demos mit dem Schild, machen Selfie und gehen wieder. Aber irgendwie, wenn man da durchläuft und man sieht diese ganzen Menschen mit den offenen Gesichtern, die sich einander unterhaken und so eine bunte Masse bilden, ich habe da ein unglaubliches Solidaritätsgefühl und so ein, das ist für mich ein patriotisches Gefühl, muss ich sagen, hatte ich da in München.
Ja. Nein, es ist ja wirklich nachhaltig gut und wichtig, dass hier mal so quasi ein Gegenbeispiel und ein Gegentrend gesetzt wird, weil in den vergangenen Jahren wurde die Straße als Ort der politischen Willensbekundung natürlich tendenziell eher den Radikaleren oder denjenigen, die gegen das System sind, überlassen. Und hier jetzt größtenteils absolut friedlich gesinnte Leute, die einfach nur sagen, Leute, lass uns gerne demokratisch weiter streiten, aber lass uns das im demokratischen Sinne tun und alles Extreme quasi außen vor lassen. Die Frage ist jetzt, ist das quasi eine Momentaufnahme, nur die unmittelbare Reaktion auf diese Berichte über das Potsdamer Geheimtreffen, wo also menschenfeindliche Pläne diskutiert wurden und wo auch CDU und AfD-Politiker dran teilgenommen haben, oder wird das jetzt etwas Konstantes?
Ich glaube an Zweiteres. Ich glaube an den langfristigen Atem. Ich glaube, dass wir eine wehrhaftige Demokratie sind. Ich glaube aber auch an das Gute im Menschen, muss ich sagen.
Ganz weit vorne.
AfD-Mann Büstron trifft Rechtsextremisten in Ungarn, so berichtet es NTV. Ja, während bei uns demonstriert wird, sorgte ein prominenter AfD-Abgeordneter durch eine Reise nach Ungarn für Aufsehen, der für seine rechtsextremen Kontakte und fragwürdigen Aufenthalte im putinnahen Belarus ohnehin schon in Verruf geratene Peter Büstron nahm an einer Konferenz teil, auf der Gebietsansprüche gegen die Ukraine erhoben wurden. Die Konferenz wurde von der rechtsextremen ungarischen Partei Unsere Heimat veranstaltet und vor Ort kündigte deren Parteivorsitzender an, dass man im Falle einer ukrainischen Niederlage vorhabe, die hält man auch für wahrscheinlich dort, Transkarpatien zu annektieren. Transkarpatien liegt im äußersten Westen der Ukraine und grenzt an Ungarn. Etwa 150.000 der 1,2 Millionen Einwohner der Region sind ethnische Ungarn. Also diese Partei, Unsere Heimat, wo der AfD-Bundestagsabgeordnete wie selbstverständlich zu Gast ist, das ist wirklich also auch nochmal innerhalb des rechten europäischen Parteienspektrums ganz weit außen. Die geifern schon danach, dass die Ukraine endlich besiegt ist und dass es dann quasi zu einer Art Aufteilung der einzelnen Regionen kommt. Und dann sagen sie, okay, dann hätten wir gerne den Bereich, der da in unserer Nähe liegt. Und es ist jetzt quasi nur eine Frage der Zeit, bis zumindest Teile der AfD Teile der Ukraine für Deutschland beanspruchen, oder?
Also Herrn Büstrons Auffälligkeiten sind ja hinlänglich bekannt. Er ist ja schon häufiger mal in Erscheinung getreten. Er war bei den Südländers, wenn ich es also habe ich bestimmt falsch ausgesprochen, aber bei denen war er in Südafrika, hat da Schießübungen gemacht. Das ist eine sehr rassistische Bewegung. Dann hat er damals, gab es doch die Äußerungen über Frau Özögüz von Herrn Gauland, der gesagt hat, man sollte sie entsorgen. Dem hat er beigepflichtet und es wiederholt. Er redet fortwährend von den Globalisten, also eine Chiffre für die Juden natürlich, das Weltfinanzjudentum, wie es so schön zitiert wird. Das hatte auch Herr Büstron, die Soroses dieser Welt, als Feind ausgemacht. Und dann ist er nochmal aufgefallen, weil er bei einer Dame, gegen die er kandidiert hat, hat er gesagt, Frauen wie Sie sollten lieber an der Stange tanzen, als gegen ihn kandidieren. Also das ist schon, das ist ein interessanter Kollege. Interessant, ja, dass der Kollege natürlich im Bundestag sitzt mit 4 Mitarbeitern. Das ist ja dann auch nochmal ein eigenes Netzwerk. Ja. Ich weiß nicht, ist Herr Büstron bei dir schon mal in Erscheinung getreten?
Nee, ich habe noch die Geschichte einfach gelesen, dass er 2022 eine Dienstreise nach Litauen gemacht hat und dort quasi den Kollegen gesagt hat, Leute, ich bin mal kurz weg. Und das für einen, weil er schon mal in der Nähe war, einen Ausflug nach Belarus zu seinen dortigen Freunden genutzt hat. Also wirklich ein problematischer Abgeordneter. Ich beobachte aber auch spätestens seit letzter Woche mit Interesse, dass wegen solcher Personen, wegen solcher Positionen auch die AfD selbst innerhalb des rechten und rechtspopulistischen oder rechtsextremen Parteienspektrums in Europa quasi immer mehr zum Paria wird. Also zumindest, dass Le Pen quasi sich jetzt genötigt sieht, sich von der AfD zu distanzieren, fand ich dann doch interessant.
Ja.
Und passend zu diesem Thema noch eine Nachricht von gestern Abend, dass nämlich die AfD die Stichwahl im Saale-Orla-Kreis verloren hat. Dort ging es in eine Stichwahl zwischen dem AfD-Kandidaten Uwe Trumm und Christian Herrgott von der CDU. Und im ersten Wahlgang lag der AfD-Mann noch vorne, aber Trumm und die CDU und alle, die ihn unterstützt haben, haben aufgeholt. Ein knapper Sieg, 52,3 zu 47,7%. Aber eine Überraschung, weil er so nicht erwartet wurde.
Geht's noch?
Aktivisten bespritzen Mona Lisa mit Suppe. So steht es in der FAZ. Während es in Deutschland die Bauern momentan etwas stiller angehen lassen, herrscht in Frankreich seit Tagen der Ausnahmezustand. Trotz politischer Zugeständnisse wollen Landwirte der angrenzenden Regionen am Montag alle wichtigen Zufahrtsstraßen zur Hauptstadt Paris für unbegrenzte Zeit blockieren und nennen das eine Belagerung. Dazu vielleicht passend war gestern ein Angriff auf die Mona Lisa im Louvre. Eine junge und eine ältere Frau hatten am Sonntagvormittag bei laufendem Museumsbetrieb Suppe auf das weltberühmte Gemälde geworfen. Vor laufenden Smartphone-Kameras riefen sie: Euer Agrarsystem ist krank, unsere Bauern sterben bei der Arbeit. Die verantwortliche Aktivistengruppe forderte ein Zitat Recht auf gesunde und nachhaltige Ernährung und eine Speisekarte im Wert von 150 Euro, mit der jede Bürgerin und jeder Bürger sich monatlich gesundes Essen kaufen können sollte. Also, gehen wir erstmal auf den Suppenanschlag auf die Mona Lisa. Ich habe den Eindruck, die französischen Aktivisten lernen auch von der letzten Generation, denn die haben das Suppewerfen auf Gemälde mit Glasscheibe davor ja quasi salonfähig gemacht.
Markus, hilf mir bitte. Ich verstehe bei diesen Protesten eine Sache nicht. Also wie kann ich mich schnellstmöglich unbeliebt machen? Wie kann ich schnellstmöglich meiner Bewegung Sympathien entziehen? Das ist doch, dass ich ein Werk des Menschheitsgedächtnisses, ja, das nun wirklich global akzeptiert ist als absolutes Meisterwerk, dass ich das zerstöre. Oder Menschen im Berufsverkehr zu schikanieren. Ich werde es nie verstehen. Die Aufmerksamkeit wägt doch da nicht den Wegfall der Sympathie in irgendeiner Weise auf. Also wenn die was blockieren wollen, dann blockiert doch bitte irgendwie den Zufahrtsweg zum Landwirtschaftsministerium oder zum Wirtschaftsministerium oder so. Ich will hier jetzt nicht irgendwie, dass ich zitiert werde. Oder
in Frankreich werden wir viel gehört, da haben jetzt viele mitgeschrieben.
Aber ich verstehe das nicht. Das ist doch völlig widersinnig.
Ja.
Aber ich viele Sachen verstehe ich nicht. Zum Beispiel, ich dachte immer, dass es den französischen Bauern am besten in Europa geht, zumindest was die Subventionen angeht. Über Jahre lang wurde ja bei uns immer nur die Stahlindustrie und der Bergbau subventioniert und wir haben im Gegenzug die französischen Bauern subventioniert. Dem scheint nicht so zu sein. Und was sich bei mir wirklich rauskristallisiert hat, ist, dass man einfach sich nicht mit Bauern im Winter anlegen sollte. Weil wenn die kein Vieh haben und nur Ackerbau, dann haben die Zeit. Ja. Also Einschnitte bei Bauern nur im Sommer.
Alte weiße Männer.
E. Jean Carroll promises to do something good with Trump Trial Money, so steht es in der New York Times. Am Freitag hat die Autorin E. Jean Carroll in einem Verleumdungsverfahren gegen Donald Trump gewonnen und sagenhafte 83 Millionen Dollar Schadensersatz zugesprochen bekommen. Carroll hatte Trump 2019 in einem Zeitschriftenartikel bezichtigt, sie Jahrzehnte zuvor in der Umkleidekabine eines Luxuswarengeschäfts sexuell angegriffen zu haben. Diesen Vorwurf bezeichnete Trump als Lüge und griff Carroll in der Folge immer weiter auf Social Media, auf Pressekonferenzen und im Wahlkampf an. Es wird wohl noch Jahre dauern, bis sie Geld erhalten wird, da Trumps Lager Revision einlegen will. Doch Carroll sprach am Samstag in der New York Times bereits davon, die Millionen für gute Zwecke zu investieren. Luxushundefutter für ihre zwei Hunde werde sie aber trotzdem auch davon kaufen. Also, das kann noch was dauern, aber lass uns doch mal überlegen, was kann ein guter Zweck hier sein, um Trump richtig zu ärgern? Spende an Joe Biden, an Nikki Haley? Oder an die Scheidungsanwälte von Melania Trump?
Finde ich alles, also all of the above, finde ich alles gute Überlegungen. Das Problem ist nur, die sind ja leider in Revision gegangen, die Anwälte von Trump. Und Frau Carroll ist 80 Jahre alt. Ich hoffe, sie wird noch was von dem Geld haben. Was mir gefallen hat an dem Urteil ist, dass die Jury, ich dachte immer, es sind 12, aber es waren 9 Leute, 3 davon Frauen, 6 Männer immerhin. Also das spricht ja mal für unser Geschlecht, würde ich sagen. Es hält sich gerade in den USA so ein bisschen ein Gerücht. Ich weiß nicht, ob du das schon gehört hattest. Ein amerikanischer Freund hat mir davon berichtet. Das ist eine absolute Spekulation jetzt. Aber dass die Demokraten schauen wollten, wer sich jetzt als Gewinner rauskristallisiert, ob es Haley wird oder Trump. Und nachdem es jetzt auf Trump zuläuft, es wohl die Möglichkeit gibt oder das Gerücht gibt, dass man Mitte des Jahres noch Michelle Obama aus dem Hut ziehen würde. Als Gegenkandidatin. Ist dir das schon zu Ohren gekommen?
Im ganz aktuellen Kontext nicht, aber im Laufe des letzten Jahres kam dieses Gerücht ja immer wieder hoch. Und ich kann nur sagen, wenn sie dazu bereit wäre, wäre es, glaube ich, das klügste und gewinnversprechendste, was die Demokraten machen könnten. Es müssten einfach 2 Leute zu diesem Move bereit sein. Genauso unwahrscheinlich, wie es ist, dass es einen Wechsel Scholz-Pistorius gibt, weil der eine es einfach nicht will, muss Joe Biden quasi dazu bereit sein. Und Michelle Obama aber auch, die ja schon auch mehrfach öffentlich erklärt hat, ich weiß nicht, ob sie es so hundertprozentig für alle Zeit ausgeschlossen hat, aber sie hat schon öfter darauf angesprochen, eigentlich klar gemacht, dass das für sie nicht in Frage kommt.
Du kannst natürlich immer, dafür findest du immer eine Erzählung. Also wenn Joe Biden sagt, ich bin jetzt zu alt oder ich habe mich verletzt oder ich bin, meine Gesundheit lässt es nicht mehr zu, und sie sagt, es geht um Amerika. es geht um Amerika, ich muss diesem Ruf nachgeben, dann kann man das immer noch stricken, glaube ich. Okay. Was mich so wahnsinnig wütend macht, ist, dass die Zahlen von Joe Biden so gut sind. Der hat das Wirtschaftswachstum wieder angekurbelt. Der ist in unglaublich vielen Parametern, die wichtig sind für den amerikanischen Präsidenten. Ist er ein richtig starker Präsident. Und natürlich als Transatlantiker ein Gewinn für uns. Diese nächste Wahl ist für uns so wichtig wie für die Amerikaner. Wenn der sich aus der Ukraine zurückzieht, das können wir mit Großbritannien und Frankreich nicht auffangen.
Genau, und du hast die guten Zahlen und auch die wirklich respektable Bilanz angesprochen. Und dann bleibt doch einfach nur die Frage, ist das so eine latente Altersdiskriminierung, die in weiten Teilen nicht nur der amerikanischen Gesellschaft, sondern natürlich auch im Journalismus und auch bei uns fest verankert ist? Oder müssen wir auch verstehen, dass Leute ab einem gewissen Alter, egal wie brillant sie mal waren oder wie gut ihre Bilanz ist, einfach nicht mehr die erste Garde sind?
Ja, ich glaube, es ist noch etwas komplexer. Und zwar sehen die Leute immer im Gegenteil den Donald Trump. Und Donald Trump hat ein Strohfeuer gezündet. Und zwar dadurch, dass er die Unternehmenssteuer so massiv gesenkt hat auf 15%, ist natürlich die Wirtschaft wie auf Esbit in die Höhe geschnellt. Also die war ja auf Steroiden, die Wirtschaft. Unglaublich viele Unternehmen sind wieder nach USA zurückgekehrt. Das kann man aber nur einmal machen, ne? Also soweit die Steuern reduzieren. Und was die Deutschen manchmal, glaube ich, nicht ganz auf dem Schirm haben, ist, dass der Amerikaner nicht so abgesichert ist wie die Deutschen. Du zahlst im Krankenhaus mit Kreditkarte, musst dich selbst um deine Altersversorgung kümmern, den 401k, also bis ans Ende deiner Tage musst du mit 401.000 Dollar auskommen, die du dir zusammengespart hast. Und der ist oft gekoppelt an den Dow Jones beispielsweise. Das heißt, du willst einen starken Aktienindex haben und den hatte man unter Trump. Die Leute wählen teilweise gegen ihr Portemonnaie, haben sie Biden gewählt oder dachten es zumindest. Das finde ich schon, also es ist eine komplexe Lage. Ich wäre auch für Frau Obama, muss ich sagen. Ich finde, das verhält sich ungleich anders als die andere Präsidentengattin Hillary Clinton, die zwar mehr politische Erfahrung hatte, aber sie hat nicht über das Gespür und den Werf von Frau Obama verfügt, würde ich sagen.
Zwick mich bitte mal.
Von der Tribüne an die Seitenlinie, Ersatzschiedsrichter Krull im Interview bei der Süddeutschen Zeitung. Am Samstag kam es zu einem ganz besonderen Kuriosum in der Bundesliga beim Duell, nämlich des VfL Wolfsburg gegen den 1. FC Köln. Der Kölner Max Finkgräfe hatte dem Linienrichter aus Versehen den Ball an den Kopf geschossen, also wirklich richtig geknallt. Der ist dann hingesunken, war wohl auch bewusstlos, konnte auf keinen Fall weitermachen. Und daraufhin hat dann der vierte Offizier, also der immer an der Mittellinie am Seitenrand steht, den Platz dieses angeschlagenen Linienrichters eingenommen. Dann brauchte man aber einen neuen vierten Offiziellen. Und dann hat der Stadionsprecher eine laute Durchsage gemacht, ob irgendjemand im Publikum über gewisse Erfahrung verfügen würde und hier spontan einspringen könnte. Und da meldete sich dann von der Tribüne Tobias Krull, 32 Jahre alt, Landesliga-Torwart sowie sportlicher Leiter beim MTV Gifhorn, Autohändler und nun auch Bundesliga-Schiedsrichter. Also wirklich eine Geschichte. Erstmal beste Genesung an den abgeschossenen Linienrichter. Aber natürlich eine traumhafte Geschichte für jeden, der sich ja immer erträumt hat, irgendwie Teil eines Bundesligaspiels mal zu sein.
Aber nicht als Schiedsrichter. Ich zähle ja immer noch darauf, eingewechselt zu werden, wenn Julian Brandt sich verletzt. Aber irgendwie sehe ich es nicht so ganz kommen. Aber ich habe wiederum Fragen, Markus.
Ja, hättest du dich gemeldet, wäre meine Frage.
Ich glaube, es wäre noch lustiger gewesen, wenn er sich gemeldet hätte und gar kein Schiedsrichter gewesen wäre, auch kein Amateurschiedsrichter, dann wäre es aber nicht Tobias Krull, sondern Felix Krull gewesen. Mhm. Kleiner Thomas Mannwitz.
Ich habe ihn verstanden.
Am Montag. Nein, was ich lustig finde, ist, dass er ja mal beim VfL Wolfsburg gespielt hat und da aussortiert wurde. Ich meine, der hätte sich jetzt mal richtig rächen können. Der hätte also sagen können, hier die VfL-Bank, die irgendwie beschwert sich bei mir, die hat mich beschimpft, rote Karten fordern können.
Also die komplette Bank abholen.
Der hätte richtig den Heutzer machen können. Also der war, nein, ist eine tolle Situation, filmreif.
Ja, also in diesem Interview erzählt er das dann auch nochmal genau. Also der geht da zu Boden und dann habe er zu seiner Sitznachbarin noch aus Spaß gesagt, dass er zur Not ja einen Schiedsrichterschein habe. Und 5 Minuten später kommt die Durchsage, dass die wirklich jemanden brauchen. Ich hatte einen guten Platz, bin ein paar Treppenstufen runtergelaufen, habe dem Schiedsrichter zugewunken und der meinte, jo, das passt. Und dann Und dann erzählt er noch, also normalerweise würde er so 15 Minuten zum Umziehen brauchen, da habe er es aber in 3 Minuten geschafft und das trotz der ganzen Verkabelung. Also die sind ja da wirklich verkabelt wie ein Aufnahmeleiter beim Film. Und dann, das war noch in der ersten Halbzeit, und dann erzählt er, dass er halt quasi erst in der Pause das Team kennengelernt habe, mit dem er gerade dieses Spiel leitet.
Oh, fabelhaft. Ich hoffe, sowas passiert uns auch mal. Aber wir sind nicht irgendwie, wir haben keine Ausbildung, wo man irgendwie sagen kann, lass mich durch, ich bin Arzt oder Schiedsrichter oder ähnliches, ne?
Nee, gar nicht. Aber
wirklich gar nicht.
Aber hätte es den jetzt nicht gegeben, ich glaube, die hätten zur Not auch jemanden wie uns genommen. Man hätte nur so dumm dreist sein müssen und sagen, hier, ich traue mir das zu. Gut, also was man als vierter Offizieller da genau macht, das frage ich mich ja auch bis heute. Du hast das ja anfangs auch skeptisch gewürdigt. Also man hält die Tafel mit der Nachspielzeit hoch und klar, und sagt dann mal, also sie sind hier aus ihrer Coachingbox
gezogen. Ja,
und
dann musst du die Stollen, musst du dir angucken, ne, dass die nicht irgendwie mit 40 Zentimeter Stollen auflaufen, ja, und dass sie nicht noch einen Ohrring im Ohr haben und irgendwie ein Messer hinten in der Tasche und so. Also das ist gerade im Amateurfußball ganz wichtig.
Also für die Notfallliste würde ich mich ehrlich gesagt auch zur Verfügung stellen.
Ich auch.
Aber egal. Du, noch ein großer Moment aus dem Profifußball, den dürfen wir hier zum Ende, müssen wir ihn erwähnen. Jürgen Klopp kämpfte nämlich gestern mit den Tränen am Spielfeldrand, und zwar vor dem Spiel im Pokal gegen Norwich City, als dann traditionell die Liverpool-Hymne You Will Never Walk Alone lief, also des berühmten Komponisten Olaf Scholz. Da war er wirklich sichtbar angefasst. Es war, gab überall Banner im Stadion, Plakate. Er kämpfte mit den Tränen, denn Jürgen Klopp hat am Freitag überraschend angekündigt, dass er im Sommer aufhören wird beim FC Liverpool. Und das, obwohl der Verein auf Platz 1 steht und wirklich dort eine Liebe für diesen Mann es gibt, rund um diesen Verein, die wirklich, glaube ich, weltweit ihresgleichen sucht.
Ja, ich muss sagen, ich kann mich dem auch nicht entziehen. Ich habe einen absoluten Man-Crush auf Jürgen Klopp. Ich lese all seine die Biografien, alle Podcasts, in denen er auftritt. Das ist einfach...
Der schaust du auch all die Werbefilme? Weil dann, dann hast du den ganzen Tag zu tun.
Also Vermögensverwaltung finde ich jetzt nicht so toll. Oder diesen Patex Methylen oder sowas. Da war er, glaube ich, nicht so gut beraten. Aber er hat so einen unglaublich selbstbewussten Humanismus, der mir so gefällt.
Ja.
Also irgendwie müsste die Bundesrepublik Deutschland müsste mehr Klopp sein. Ich mag den, also wenn man sich den mal als Bundeskanzler vorstellen könnte, wie diese zähnefletschende, irre Humanismus, den er hat, als gläubiger Christ. Es gibt ja sogar ein Buch, an dem er mitgewirkt hat, das heißt, glaube ich, Und vorne hilft der liebe Gott. Also das ist, der hat auch so eine christliche Auffassung, und wenn die Spieler berichten, wie er den Lockerroom moderiert und wie er mit den Leuten in Verbindung bleibt, der ist fabelhaft. Der hat immer noch eine Truppe, mit der er in den Urlaub fährt jedes Jahr, und wenn er nicht mitfahren kann, muss er allen anderen den Urlaub zahlen, und deswegen fährt er immer mit. Und ich habe ja länger in England gelebt, und allein das Bild der Deutschen, wie der das in England revidiert hat, ich bin ihm, in Klopp we trust, ich bin ihm absolut dankbar.
Das war jetzt eine Hommage, also es wird jetzt allerdings überall darüber spekuliert, was könnte es für ihn als nächstes geben, dass er zum FC Bayern gehen könnte oder doch in die Nationalelf noch vor der EM oder spätestens danach. Friedrich, was hältst du da für realistisch?
Also er hat ja schon gesagt, dass er keinen anderen englischen Verein trainieren würde. Ich kann mir vorstellen, dass er nach Dortmund nicht die Bayern trainiert. Von seinem Werdegang her kann er nicht Bundeskanzler werden, aber Bundestrainer wäre schon sehr schön. Er ist nicht der Typ, der jetzt dem Nagelsmann in den Rücken fällt. Er macht ja auch über 2024 hinaus. Aber wenn Julian Nagelsmann es irgendwann nicht mehr ist, dann ist er der absolute Schattenmann. Also der ist ja...
Also ich sehe es anders.
Ja?
Seine Mission ist doch wirklich ganz klar. Einen etwas abgehängten Traditionsverein zu alter Größe verhelfen und mindestens ins Champions-League-Finale führen, wie das in Dortmund der Fall war, auch in Liverpool. Und wenn man das mal begriffen hat, was seine Mission ist, dann ist auch
aber
klar,
Gladbach sucht
was seine
doch
nächste
gar nicht.
Borussia Mönchengladbach im Finale des Europapokals der Landesmeister 1977 in Rom gegen den FC Liverpool verloren, und da schließt sich dann der Kreis. Also lass mich doch mit einem Punkt Hoffnung hier.
Es wäre sehr schön.
Es wäre sehr schön. Also das war's, lieber Friedrich. Ich hoffe, es hat dir auch mit mir Spaß gemacht.
Es war wunderbar. Eine neue Liebe ist wie ein neues Leben.
Ach, das geht unter wie Öl. Du, wir können uns gern auch mal privat treffen, also nur wir beide, ohne Micky, ne?
Fänd ich,
das wird bestimmt.
Das ist völlig okay.
Oder?
Ja, super. Ich finde das
super. Ich wünsche dir erstmal einen schönen Tag.
Alles Gute, mach's gut, tschüss.
Komm gut in die Woche, tschüss.
Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Womans-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion: Yannick Schäfer. Executive Producer: Tobias Baukhage. Produktion: Hanna Marahiel. Ton und Schnitt: Niki Fränking. Neue Episoden gibt es täglich. Überall, wo es Podcasts gibt.